Heute mit Thomas Hitzelsberger und der Abschlusslesung des Literaturfestivals Baden-Baden. Mein Name ist Dennis Scheck. Zusammen mit Karin Graf kuratiere ich das neue Literaturfestival hier in Baden-Baden. Eröffnet haben wir unser Festival mit Florian Illis und seinem Buch über Caspar David Friedrich in der Stiftskirche. Florian Illis verriet mir hinterher, dass er eine fußballbegeisterte Tochter hat, die sich neulich lange anstellte, um sich ein Autogramm im neuen Buch von Thomas Hitzelsberger zu holen. Sie sehen, hier schließt sich ein Kreis auf unserem neuen Festival. Und damit herzlich willkommen, Thomas Hitzelsberger, hier im Hotel Maison Mesmer in Baden-Baden.
Guten Abend, hallo.
Mutproben, Thomas Hitzelsberger, heißt Ihr neues Buch, das Sie zusammen mit dem renommierten Sportjournalisten Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung geschrieben haben. Mit Mutproben haben Sie ein Buch über eine exzeptionelle Sportlerkarriere geschrieben, aber auch ein Buch über gesellschaftliche Veränderungen und den Mut, Ja zum eigenen Ich zu sagen. Thomas Hitzelsberger, wir kennen uns schon etwas länger und über einen Satz, den Sie mir mal privat gesagt haben, denke ich bis heute immer wieder nach, nämlich, dass es keine gute Idee war, wenn man mit der deutschen Fußballnationalmannschaft unterwegs ist, sich im Bus oder auf dem Zimmer als Leser zu outen. Warum kam Lesen nicht gut an in der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Also würde ich jetzt nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft beziehen, weil es gab den glücklichen Umstand, dass damals schon mit Oliver Bierhoff ein Manager dabei war, der es durchaus auch so ein bisschen forciert hat, der auch gewusst hat, dass die Karriere endlich ist und das Leben danach noch hoffentlich sehr, sehr lange ist und die Spieler mögen sich bitte weiterbilden. Aber ich war in vielen Mannschaften, da war das echt nicht so leicht, irgendwie dazu zu stehen. Ich habe selbst lange gebraucht, bis ich irgendwie angefangen habe zu lesen. Und dann ist man irgendwie halt seltsam, dann ist man den Leuten suspekt, weil man kriegt ja sehr schnell mit, über was gesprochen wird, welche Vorlieben es gibt bei Fußballspielern und es dreht sich häufig, also in erster Linie um Fußball, das ist mir klar, das ist schon mal ganz gut, aber dann viel um Konsum, etwas, was leicht verdaulich ist, man hat viel Zeit, man hat in der Regel viel Geld zur Verfügung und dann aber sich nochmal anzustrengen, zu lesen und darüber zu sprechen, das kam halt selten vor und deswegen wollte ich das nicht so offensiv mit den Kollegen besprechen, weil es halt einfach eine Form der Andersartigkeit ist, die im Fußball erstmal den Spieler suspekt werden lässt.
Also vergoldete Steaks in Dubai konsumieren ist schon wesentlich cooler in dieser Welt, als sich auf Robert Musils Mann ohne Eigenschaften einzulassen.
Das ist in der Tat so, da sind Fußballspieler, manchmal müssen sie echt aufpassen, was sie tun, weil sie es nicht mehr aus der Welt kriegen, dieses goldene Steak. Essen, glaube ich, auch noch ganz andere Menschen, aber bei Fußballern wird es halt nochmal sehr, sehr breit getreten. Aber das stimmt, erfreulicherweise gibt es heutzutage sehr viel nachdenkliche, kluge Fußballspieler, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Das Ganze hat sich verändert, wie die Gesellschaft sich ja auch verändert und ich habe jetzt keine Hemmungen mehr, darüber zu reden, aber ich habe, ich glaube, das darf ich auch verraten, lange Jahre druckfrisch geschaut und das hat mich dann doch inspiriert und ich muss sagen, die Buchempfehlungen waren eigentlich immer richtig und davon habe ich lange gezerrt.
Sehr gut, endlich mal. Ich bewerbe mich trotzdem nicht um das Amt des deutschen Nationaltrainers, keine Angst. Aber wie hat denn eigentlich Thomas Hitzelsberger das Lesen, die Literatur für sich entdeckt? Gab es da ein anfängliches Initiationserlebnis?
Das schlechte Gewissen, ja, wirklich das schlechte Gewissen. Das war irgendwie eine spannende Reise, weil bei mir zu Hause, und ich werde später noch was vorlesen, da schimmert das so ein bisschen durch, im Elternhaus wurde es nie forciert. Also die ganze Bildung, Schulbildung war etwas, das musste man machen. Wir hatten keine Bücher zu Hause. Es war nicht so, man liest, um sich weiterzubilden, sondern ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Dann ging es um Arbeit. Mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen und wurde dann Fußballprofi. Und das war halt echt so, ich bin morgens zum Training, dann war ich um mittags fertig gegessen, dann war ich um 1 zu Hause und dann hat man den restlichen Tag für sich allein und also hat Zeit. Und dann haben Leute mich gefragt, was machst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du dann daheim bist? Und dann denke ich mir auch so, stimmt, ich müsste eigentlich was machen. Und dann sie, du musst was für deinen Kopf machen. Und dann habe ich angefangen Fernstudium, also das habe ich begonnen und habe sofort gemerkt, das ist zu viel Druck. Also Fernstudium, da werden dir die Unterlagen geschickt und dann musst du nach ein paar Wochen irgendeine Prüfung machen. Ich brauche nicht noch zusätzlichen Druck. Also wie kann ich mich weiterbilden ohne den Druck? Und dann, ich war damals in einer Beziehung mit meiner Freundin, die hat viel gelesen. Und dann dachte ich, die sitzt da, die liest, dann fange ich auch mal an. Und dann kann ich auch sagen, ich mache ja was und gehe nicht nur im Hund Gassi, sondern ich mache wirklich was. Und so habe ich angefangen, mich so in Bücher hineinzuarbeiten und habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja gar nicht mehr so unspannend.
Eines Ihrer Lieblingsbücher, haben Sie mir mal erzählt, stammt von Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter, ein umfangreicher, wirklich berührender, bewegender Roman. Dieser Oskar Maria Graf lebte in Berg am Starnberger See. Das ist so etwas über 60 Kilometer von Ihrem Ort, wo Sie aufgewachsen sind, in Forst-Inning entfernt. Graf war eines von 10 Kindern zu Hause. Und Sie sind aufgewachsen in einer Familie mit 6 Geschwistern, glaube ich.
Ich habe 6 Geschwister, wir sind zu 7, also 7 Kinder.
Und Sie sind der Jüngste.
Und ich bin auch noch der Jüngste. Und das hat mich damals echt gepackt, weil beim Lesen war so der Anfang, genau, ich fange jetzt an, Bücher zu lesen, ich lerne was. Und dann musste es irgendwie ein Sachbuch sein, weil da lerne ich was. So ein Roman, so, das war mir noch suspekt. Und das war aber dann eine Erzählung aus einer Zeit vor mir, aber trotzdem hat es viel, was in dem Buch vorkam, hat mir schon, oh, so hätte es bei mir daheim ausschauen können. Ich habe meinen Opa noch erlebt, väterlicherseits, der hat auf dem Bauernhof gelebt, der hat immer erzählt, der hat vom Krieg erzählt, was die Oma nicht so gern hatte. Und der hat sich aber dann auch, wir haben so eine alte Mühle bei uns auf dem Bauernhof, und er hat da immer auch gepflegt. Der hat geschaut, dass da immer alles sauber ist, und er wollte auch ab und zu darüber sprechen, wie das angefangen hat mit der Mühle. Und ich habe gemerkt, seine Leidenschaft für die Zeit. Und dann habe ich aber in dem Buch schon gemerkt, so könnte es hier ausgeschaut haben, so in dieser Region. Und plötzlich entstehen so Bilder im Kopf, und ich dachte mir, so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Da gab es die Zeit zum König Ludwig und so. Und denke mir so, ah ja, das war schon irgendwie, glaube ich, eine coole Zeit. Und das hat mich dann so fasziniert. Und dann war auch, wie das Dorfleben stattgefunden hat. Und das waren immer noch so Sachen, die sind übrig geblieben. Die kenne ich aus meiner Kindheit. Und dieses da Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, nicht so weit, wie Sie gesagt haben, ungefähr 60 Kilometer von mir zu Hause, da hatte sich das abgespielt. Und plötzlich gab es eine Verbindung und Geschichten vom Dorf. Und das könnte hier auch stattgefunden haben. Und das hat mich schon fasziniert, toll geschrieben natürlich. Und das war nah an mir dran, ja.
Ich glaube, Sie sind sozusagen der letzte Exponent einer Generation, die wirklich noch auf dem Dorf aufgewachsen ist. Also Dorf heißt ja auch keine sozialen Medien, nicht das World Wide Web zur permanenten Kommunikation, sondern ein Lebenszusammenhang, wo die Tiere, wo die Geschwister, wo die kleine Dorfgemeinschaft noch eine ganz andere Rolle spielt.
Ja, ich habe, nachdem das Buch erschienen ist und ich bei so Buchvorstellungen war, haben manchmal Leute auch versucht zu erklären, ja, der ist vom Bauernhof, so da ganz andere Welt, so, wir hätten nichts mitgekriegt, so ist es auch nicht. Also ich habe nicht auf einem Planeten gelebt, der keine Verbindung hat zur restlichen Welt, sondern ja, das stimmt, die Gemeinschaft hat noch eine Rolle gespielt, Dialekt natürlich, Zusammenhalt, mit Tieren zu arbeiten und nicht in der Stadt zu leben und eine andere Lebenswirklichkeit zu haben. Ich wollte den Gameboy, okay, den wollte ich auch haben und ich habe den irgendwann bekommen. Und ich war ja dann schon mit 7 Spieler von Bayern München und war dann in diesen beiden Welten schon. Und dann merke ich plötzlich, dass die Kinder aus der Stadt, die kriegen Dinge vielleicht früher und wie wir immer sagen, die sind halt verzogen. Und dann, wenn ich dann da war, wollte ich halt dazugehören. Und wenn ich dann daheim war, auf dem Bauernhof, wollte ich halt nicht so sein wie die Stadtkinder. Und so bin ich immer gependelt zwischen den zwei Welten und musste mich da zurechtfinden.
Das finde ich natürlich besonders faszinierend, weil Sie fußballerisch ein absolutes Wunderkind waren und darüber in Ihrem Buch ja auch nachdenken. Wie kommt man im Alter von 7 Jahren zum FC Bayern München?
Also Wunderkind, ich muss widersprechen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich will ich jetzt nicht widersprechen, aber ich war natürlich kein Wunderkind. Ich war sehr talentiert. Und ich habe mir auch viele Gedanken gemacht über Talent. Also was ist jetzt eigentlich Talent? Hat es damit zu tun, also gibt es Talent überhaupt oder wie entsteht es, wie geht man damit um? Aber ich habe eben 5 ältere Brüder. Ich habe einen Vater, der Fußball begeistert ist. Ich wurde immer unterstützt. Ich hatte beste Voraussetzungen, ein guter Fußballer zu werden. Und ja, als ich dann begonnen habe, war ich schon besser als die Gleichaltrigen bei mir. Und dann gibt's immer so eine Wechselwirkung zwischen, ich habe gerade Spaß und Erfolg, also mache ich weiter. Und dann schaukelt man sich so hoch. Und das habe ich halt erlebt. Und dann war halt das große Glück, dass ich sehr früh schon bei Bayern München war. Dann ist man sofort wieder mit den besten Kindern in dem Alter zusammen. Und es ging nur in eine Richtung. Und das war für mich halt ein großes Glück. Wurde auch ständig gefördert und das darf man nicht unterschätzen, dieses, wo wächst man auf? Ich glaube, das wissen die meisten hier, das bestimmt ja oft schon mal vor, wie das Leben läuft. Da war es bei mir super und dann auch noch die Förderung, die dazukommt, das war die beste Mischung überhaupt. Nur ist dann auch klar, je länger es geht, desto dünner wird die Luft.
Der direkte Weg ist Ihnen dann mit 17 aber dennoch nicht gelungen. Also Sie kamen nicht in die Erstligamannschaft vom FC Bayern, sondern haben sich bewusst entschieden, in diesem Alter, ich gehe nach England. Dort erhielten Sie bald den Spitznamen Hits the Hammer, weil Sie einen unheimlich harten Linksschuss haben. Was ist das zum Beispiel? Kann man das trainieren oder ist das nicht ein Talent?
Das war schon da. Also habe ich, und genau das Gleiche wieder. Ich habe einfach, der Papa hat auch einen starken linken Oberschenkel und dicke Waden. Und dann merke ich, ich bin halt 5, 6, 7 Jahre alt und gehe auf den Fußballplatz und schieße halt und schlägt ein. Und dann habe ich zu Hause auch gegen diese Silowand geschossen, immer wieder. Und ich glaube schon, dass ich das dann ausgebaut habe und gemerkt habe, das ist eine besondere Qualität. Ich kann fester schießen als die anderen. Und später, glaube ich, ging es auch immer darum, wie werde ich Profi? Und zwar nicht, indem ich immer sage, das und das kann ich nicht, da muss ich noch ein bisschen besser werden, sondern darin bin ich sehr gut und diese Fähigkeit muss ich noch weiter ausbauen. Das hebt mich vom Rest ab, weil wenn ich in der Mannschaft bin und es gibt einen, der so gut schießen kann, der so platziert schießen kann wie ich, dann wird der Trainer mich wahrscheinlich aufstellen. Wenn ich von allem ein bisschen was kann, dann vielleicht nicht, dann bin ich leichter ersetzbar. Und so habe ich permanent gegen diese Wand geschossen, Ball wieder angenommen und habe so die Schusskraft und die Technik, glaube ich, verbessert.
Wie ist es, wenn man nach England geht als so junger Mann? Also ich war auch am Schüleraustausch in England. Ich kann mich da erinnern, das war, glaube ich, 1979, als ich das Klassenzimmer betrat, stand die Klasse geschlossen auf und zeigte den Hitlergruß. Das war mein Willkommen.
Ich war dann erst im Jahr 2000 in England und das... Aber es war nicht ganz frei von Symbolik, ja, von Kriegssymbolik. Ich bin verabschiedet worden mit einem Hakenkreuz auf dem Trikot. Also das ist auch vorgekommen. Es war so, ich habe 5 Jahre in Birmingham verbracht und wollte als Dankeschön so ein Trikot von Aston Villa und habe das dann den ganzen Mannschaftskollegen einfach so unterschreibt und wenn euch noch was Cooles einfällt, dann schreibt irgendwas drauf, so wegen endlich bist du weg oder so. Und die Jungs, klar, wieder, der eine oder andere war halt überfordert und einer hat es besonders gut gemeint und hat ein Hakenkreuz drauf gemacht. Und denkst du, muss das jetzt, also er hat es falsch gemacht, der hat es nicht richtig hingekriegt. Und denkst du, muss das jetzt wirklich sein? Und dennoch ist auch da wieder so, du merkst, du bist umgeben von Menschen, unterschiedlicher Herkunft, sozialer Bildung und was weiß ich alles. Manche kriegen es einfach nicht hin. Sie checken es halt nicht. Die sind so schlecht gebildet, dass sie glauben, sie machen was Lustiges. Eigentlich ist das völliger Quatsch. Und die Rhetorik hat sich Gott sei Dank verbessert. Diese Kriegsrhetorik im Fußball zwischen Deutschland und England ist viel weniger geworden. Es gibt noch ein paar Querköpfe, die werden es nie bleiben lassen. Aber ich wurde nicht mit Hitlergruß empfangen, Gott sei Dank. Auch die Engländer haben sich da weiterentwickelt.
Don't mention the war ist der Running Gag in der berühmtesten Episode von dem
Fawlty Towers.
Fawlty Towers, genau, vom Monty Python-Mitglied, das diese wunderbare, ironische, höchst satirische Fernsehsendung machte. Ja, wie war das für Sie, in England zu spielen? In der härtesten Fußballliga der Welt, hieß es.
Ja, es war großartig. Also es war jetzt nicht mein Plan, mein Karriereplan, dass ich mit 18 von zu Hause ausziehe und dann nach England gehe und da Profi werde. Sondern mein Plan, wenn ich den einen hatte, war, ich spiele ganz lange bei Bayern München und im besten Fall findet der Profitrainer mich so gut, dass ich da spielen darf und dann bin ich ein Bayern-Profi. Und so mit 17 hatte ich auf einmal die Chance, da bei Aston Villa in Birmingham ein Probetraining zu absolvieren. Und dachte mir, die Chance will ich ergreifen, weil ich bin da so mitgelaufen bei Bayern München, so, ich gehörte zum Inventar, 11 Jahre in der Jugend gespielt, da läuft keiner freiwillig weg, so, das waren deren Überzeugung. Und mir hat jemand das Angebot gemacht, ich kann da ein Probetraining machen, bei Aston Villa, Premier League. Ich so, das mache ich, das versuche ich, weil kann ja nichts schief gehen, wenn die mich nicht wollen, dann gehe ich ja wieder zurück. Und habe ich das gemacht, eine Woche war ich da. Und in dieser einen Woche haben die mich so gut behandelt, wie ich halt in München jahrelang nicht behandelt wurde, weil ich halt dazugehörte. Und das ist ein schönes Gefühl gewesen. Ich dachte, boah, die wollen mich. Die sagen mir, wir wollen, dass du bald bei uns in der Profimannschaft spielst. Und genau das habe ich gebraucht. Und hat es noch 6 Monate gedauert. Ich bin dann wieder nach München zurückgeflogen, habe mir einen riesen Anschiss eingefangen von Uli Hoeneß und meinem Papa und noch ein paar anderen. Und dann dachte ich, das mache ich jetzt. Und das war so das erste Mal, wo ich so entgegen dem, wie ich aufgewachsen und erzogen wurde, ja, das traue ich mich jetzt. Der Papa will das nicht, der Uli Hoeneß will das nicht und mein Trainer will das nicht. Aber die Chance kommt vielleicht nie mehr. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann würde ich das ein Leben lang bereuen. Und dann bin ich dahin mit 18 und habe echt ein Jahr lang gelitten. Heimweh, Essen war nix, irgendwie alle waren unzufrieden. Und ich war nicht am Ende des ersten Jahres in der Profimannschaft, ich war in der U18-Jugendmannschaft. Und selbst da habe ich noch nicht gut gespielt. Und dachte mir, okay, im Jahr drauf gehe ich dann wieder, das war's. Und das war sehr ernüchternd und dachte mir, ich fühle mich hier nicht wohl, ich gehe dann wieder zurück. Ja.
Heute ist Thomas Hitzlsperger, by the way, ein Mitbesitzer des ältesten französischen Restaurants in London, L'Escargot, und trägt so seinen Beitrag zur Verbesserung der britischen Esskultur bei. Dies sei nicht unerwähnt. Wir leben in einer Vergleichsgesellschaft, ist eine Formulierung, die immer wieder in Ihrem Buch auftaucht. Und es leuchtet mir auch ein, weil Sie sind Ihr Leben lang bewertet worden. Was macht das mit einem, wenn man ständig in irgendwelchen Tabellen auftaucht, wenn man jede Woche, jeden Tag, jedes Jahr in irgendwelchen Listen auftaucht und es heißt, ja, also letztes Jahr war er Nummer 17, jetzt ist er Nummer 24 und das im Alter von 14 oder sowas, wird man da nicht irgendwie doch sehr skeptisch, was solche Listen und Tabellen angeht?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir heute Abend noch über Politik sprechen oder über das, was so gerade los ist. Ich versuche das jetzt mal zu reduzieren, weil wir grundsätzlich alle irgendwie uns vergleichen und Social Media, glaube ich, schon brutal dazu führt, uns immer zu zeigen, was ist da draußen und dann gleicht man ab, bin ich denn eigentlich noch gut genug? Für mich ist es im Prinzip schon ein großes Glück, dass ich sehr früh schon in dieser Vergleichsgesellschaft drin war, wo es sehr hart zugeht. Also wenn ich am Wochenende spiele, dann sagt der Trainer, ob ich jetzt gut genug war oder am nächsten Wochenende wieder raus bin. Für mich ist es eher Antrieb gewesen. Ich habe gemerkt, ich will nicht enttäuschen und wenn ich ständig verglichen werde, dann muss ich halt besser sein als die anderen, um zu überleben, also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben, aber um weiterzukommen. Und dann war es für mich Antrieb. Ich habe schon auch gemerkt, an einem Punkt in meinem Leben war ich dann durch, also da war ich dann echt fertig, weil ich permanent dieses besser sein wollen und mich nach oben vergleichen mich einfach müde gemacht hat und ich brauchte eine Pause. Aber selbst heute ist es noch so. Also ich kann mich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, pff, lief ja ganz gut meine Karriere bisher und davon zehre ich jetzt. Und jetzt erzähle ich irgendwie von den Toren, die ich geschossen habe und von meiner Vergangenheit. Sondern immer noch denke ich mir, ah, da will ich jetzt noch hin. Da kann einer was besser als ich und das will ich. Und insofern ist der Vergleich für mich jetzt in einem gesunden Maße schon gut, weil ich auch gelernt habe, dass es mich halt nicht mehr zerreißen darf. Also ich sagte, in dieser ganzen Thematik, also ich habe früh aufgehört mit meiner Karriere, relativ früh, mit 31, das war echt so, es ging nicht mehr. Mir ist so wirklich der Schweiß aus den Poren gelaufen und ich konnte nicht drüber reden, ich habe keine Lösung gefunden. Und da habe ich gemerkt, wenn es meine Gesundheit gefährdet, dann muss ich aufhören. Und da bin ich total froh, dass mir es gelungen ist, nie aufzuhören, nach mehr zu streben, aber immer auf sich zu achten, dass wenn es zu viel ist, dann okay, dann halt nicht. Dann gehe ich raus und dann muss ich wieder mir die Pause gönnen, die ich brauche. So, das war hilfreich, aber es war manchmal schmerzhaft.
Auch das war ein mutiger Schritt. Und jetzt ist es höchste Zeit, dass wir den Mut besitzen, Ihren Text für sich sprechen zu lassen. Thomas Hitzlsperger liest aus Mutproben. Und zwar mein Lieblingskapitel, Kapitel 4.
Als ich unbesiegbar war, die Spiele meiner Kinderwelt. Das Paradies, der Hof meiner Familie, Wagmühle, Ortsteil von Forstinning, Landkreis Ebersberg, östlich von München. In einem bayerischen Paradies ist niemand allein. Da muhen die Kühe, da schmatzen die Schweine, da läuten die Glocken, da plätschert das Wasser im Bach hinterm Haus. So war das bei uns, genau so. So ist es noch immer. Wo ich herkomme, da leben, lieben, arbeiten die Menschen, da streiten sie, aber sie verlieren sich nicht dabei. In einem oberbayerischen Paradies rauft man und man versöhnt sich. Da kann alles mit allem zusammengebracht werden. Genießen können und strebsam sein. Geht beides. Was das Strebsamsein angeht, lange bevor ich 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, hatten wir schon eine Gewinnerin auf dem Hof. Emily wurde 1984 zur schönsten Kuh Deutschlands gewählt. Kann man stolz darauf sein, die schönste Kuh Deutschlands im Stall zu haben? Warum denn nicht? Zu Hause hängen immer noch die ganzen Plaketten, Würdigung der Jahresmilchleistung, Fotos von meinem Papa mit Emily. Unsere Miss Germany, hat er gesagt. In München Grub gibt es eine Besamungsstation. Da hat mich mein Papa mal mitgenommen. Und ich habe mich echt dazu überreden lassen, dass ich mit so einem Vorzeigebullen ein Foto mache. Ein Doppelporträt sozusagen. Ich und der Superbulle. Da sind auch von einem Fotoladen in der Nähe Abzüge im Großformat gemacht worden. Die liegen immer noch zu Hause. Ich habe eine Schwester und 5 Brüder. Alle älter als ich. Ich bin der Jüngste. Und dem Jüngsten lassen die anderen viel durchgehen, aber nicht alles. Ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, noch nicht der Hammer, aber schon ein Hämmerchen. Ich drosch den Ball gegen die Hauswand, da bröckelte der Putz und Opa Ludwig kam raus und hat mich geschimpft. Der hatte mit Fußball überhaupt gar nichts am Hut. Ich kloppte den Ball auch mal in ein Fenster, das Glas splitterte, da war der Opa tagelang sauer. Ich lernte früh, dass ich die Kraft haben könnte, das Paradies zu beschädigen, in dem ich aufwuchs, und zwar mit meinem linken Fuß. Es gibt in der Geschichte des deutschen Fußballs die berühmte Kategorie Straßenfußballer, zu der ich nicht zähle. Ich gehöre der noch selteneren Sorte Wiesenfußballer an. In meiner Erinnerung bin ich als Kind permanent auf einer Wiese am Ball. Wenn du 5 Brüder hast, ist immer einer zum Kicken da. Mein ältester Bruder, der später sogar in der Bayernliga gespielt hat, war damals mit dem VfB Forstinning in der Kreisklasse. Erste Mannschaft, da war ich auch immer dabei. Ich schaute anderen beim Fußballspielen zu, wenn ich nicht selbst spielte. Aber wenn ich selbst spielte und wenn die anderen mir zuschauten, zogen sie die Augenbrauen nach oben. Wer den Kennerblick hatte, konnte früh erkennen, die Hitzlsbergers würden nach der Kuh Emily vielleicht bald wieder einen Meister am Start haben. Ich war 6, als meine Eltern mich in der F-Jugend beim VfB Forstinning anmeldeten. Von den 54 Saisontoren meiner Mannschaft schoss ich im ersten Jahr 52. Ein Trainer aus Forstinning kannte den F-Jugendcoach vom FC Bayern. Pass mal auf, guck dir mal diesen Jungen bei uns an. Dann habe ich ein Probetraining bei Bayern vereinbart und danach wollten die Bayern mich haben. So fing es an. So veränderte sich der Tagesablauf in meiner ganzen Familie. Am Anfang gab es 2-mal die Woche Training. Samstag oder Sonntag war dann Spiel. Ich musste also mindestens 3-mal die Woche von Forstinning nach München chauffiert werden. Den Fahrdienst hat meistens mein Papa übernommen. Nach München, beim Training zuschauen, nach Forstinning zurück. Da war er den halben Tag gut mit mir beschäftigt. Er hat das sehr gern gemacht, aber es hat natürlich in der Zeit zu Hause auf den Hof gefehlt. Und das ging nur, weil die anderen seine Arbeit miterledigten. Meine Geschwister und die Mama. Auch die Großeltern haben damals noch auf dem Hof gelebt. Weil alle zusammengeholfen haben, konnte ich, der Kleinste, beim FC Bayern spielen. Ich war wirklich gut damals, für mein Alter total abgeklärt vorm Tor. Eine Art Frühvollendeter, das konnte man auch an den Ergebnissen ablesen. Wer mich im Team hatte, konnte praktisch nicht verlieren. Ich erinnere mich an ein E-Jugendturnier in Tettnang. Da habe ich kurz vor Schluss im Finale gegen den VfB Stuttgart dem Libero den Ball abgeluchst und das 1:0 gemacht. Wir haben das Turnier gewonnen. Ich wurde bei diesen Meisterschaften oft bester Spieler und auch Torschützenkönig. Dafür hat es dann manchmal Prämien gegeben. Einmal sogar ein teures Mountainbike, das ich ohne den Fußball nicht bekommen hätte. Mama hat zu der Zeit angefangen, jedes meiner Spiele zu archivieren. Sie notierte das Ergebnis und wie viele Tore ich geschossen habe. Die Zeitungsartikel hat sie ausgeschnitten und gesammelt. Die Box, in der diese Geschichten verwahrt sind, gibt es noch. In einem Text über mich stand Hitzlsperger, wie Beckenbauer und Gerd Müller in einer Person. Und das bedeutete natürlich was, wenn so etwas in der Zeitung stand. Das lasen die anderen schließlich auch in Forstinning, in Eversberg und noch weiter draußen. Das las sogar der Pfarrer. Meinen Eltern war es wichtig, dass die anderen gut von uns dachten und es machte sie stolz, wenn in den Zeitungen gut über mich berichtet wurde. Dass ich meine Heldentaten ausgerechnet im Auftrag des FC Bayern vollbrachte, nahmen sie hin. Allerdings übertrieben sie es nicht mit Jubel, denn eigentlich sind die Hitzlsbergers 60er. Das weiß man hier auch in Baden, oder? In meiner Kinderwelt war meistens alles in der Balance. Ich bin zur Schule gegangen, habe Fußball gespielt, habe auf dem Hof geholfen, die Kühe gefüttert, den Stall ausgemistet. Aber ich musste nie zu viel arbeiten. Meine Brüder haben mehr gemacht. Ich hatte Sonderrechte wegen meines Talents. Ich war ja auch oft nicht da, weil ich mit dem FC Bayern irgendwo spielen musste. Aber wenn später dann jemand zu uns auf den Hof kam und sagte, wie toll ich in dem und dem Spiel gewesen war, oder wenn wieder was in der Zeitung stand, hatte ich diese Sonderbehandlung gerechtfertigt. Manchmal hat einer meiner Brüder gesagt, nicht die Bodenhaftung verlieren. Dass ich tatsächlich dazu geneigt hätte, überzuschnappen, kann ich nicht behaupten. Man kann sich da selbst eh nicht verlässlich beurteilen, aber meine Geschwister wollten es gar nicht erst so weit kommen lassen. Mein Bruder sagt immer noch manchmal zu mir, nur nicht arrogant werden, Tom. Aber ich habe meiner Familie, glaube ich, jetzt auch schon sehr lange bewiesen, dass ich in beiden Welten leben kann. Bei Ihnen in Forstinning und in der Fußballwelt, die von Forstinning weit entfernt ist. Als ich 10, 11 war, musste mein Vater mich nicht mehr fahren. Dann nahm ich die S-Bahn. Noch später, ab der B-Jugend, hat der FC Bayern einen Fahrdienst für uns Jugendfußballer eingerichtet, der uns zwischen Familie, Schule, Training hin und her kutschierte. Es war die Zeit, als der FC Bayern noch dieser warme Großclub war, vom Patriarchen Uli Hoeneß zusammengehalten. Inzwischen, wo der Profifußball von vielen kritischer gesehen wird, kommt die Idee vom Familienverein FC Bayern wie eine PR-Maßnahme rüber. Der Gegenwartsfußball wirkt von oben bis unten durchgestylt und kalt. Aber der Familienverein FC Bayern, den gab es früher wirklich. Da stimmte alles. Damals war zum Beispiel Wolfgang Tremler Chefscout im Club. Ein paar Jahre vorher war der noch als Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft 1982 gewesen, sogar im Finale gegen Italien in der Startelf. Wolfgang Tremler war Vize-Weltmeister, aber trotzdem kein Star. Das gab es damals noch. Einer, der gerade noch einer der erfolgreichsten Spieler des Landes gewesen war, zog das Trikot aus, legte die Klamotten sauber zusammen und trat nach der Karriere seinen Dienst in einem Job an. Wurde Schreibwarenhändler oder Postbote oder Scout und Spielerbeobachter, wenn er beim Fußball bleiben wollte. Wolfgang Tremler war schon als Spieler zuständig fürs Vorbereiten, Ausbügeln, Laufen und Erledigen gewesen. Ein Spieler, der die Arbeit macht. Genau, der war auch nach seiner Karriere geblieben. Für den Fahrdienst hat man damals bei den Bayern ganz selbstverständlich jemanden wie Tremler mitsamt seiner Familie eingespannt. Tremlers Frau Sabine hat uns Jungs damals viel gefahren. Das waren rührend besorgte Menschen, die Tremlers. Sabine hat uns für die Heimfahrt nach dem Training immer Brote geschmiert. Auch ein kleines Snickers lag dann mit in der Tüte. So lieferte sie ein Talent nach dem anderen gut versorgt zu Hause ab. Ich war, glaube ich, der Vorletzte auf der Tour. Und es konnte sein, dass ich erst abends um 9 wieder daheim in Fürstinning war. Am nächsten Morgen ging es von vorne los. Ich trainierte, ich spielte. Meine Mutter schrieb alles auf, jedes Ergebnis, jedes Tor von mir. Ich spielte mit dem FC Bayern in Bayern und manchmal auch im Ausland. Einmal in Viareggio hatten wir ein Jugendturnier. Da spielte für den Bayern-Nachwuchs der Stürmer Berkan Göktan. Gegner war der Nachwuchs von Juventus Turin. Und dieser Göktan hat die auseinandergefieselt, unglaublich. Wir anderen saßen am Rand und es nahm uns fast den Atem. Berkan Göktan war der mit Abstand beste Spieler, den ich je gesehen habe. Und hat danach, als Profi, nur ein paar Mal in der Bundesliga gespielt. In der Türkei für Galatasaray und Beşiktaş. Hat getrunken und Drogen genommen. Das hat er später erzählt. Ist früh abgehoben und bald falsch abgebogen. Und hat keinen sicheren Grund mehr unter die Füße gekriegt. Wie man sagt, es reicht nicht, Talent zu haben. Man muss ihm auch gewachsen sein. Und man ist ihm am ehesten gewachsen, wenn man wie ich eine Familie hat, die einen mal runterholt und mal aufbaut. Je nachdem, was gerade nötig ist. Zurück zur Kinderfußballzeit ins Jahr 1990, als Deutschland Weltmeister wurde. Einer der glücklichsten Phasen der deutschen Fußballgeschichte und überhaupt der deutschen Geschichte, kurz nach dem Mauerfall. Auch ich wurde von dieser Euphorie des Augenblicks getragen, mit knapp 8 Jahren. Alle konnten sehen, wohin die Euphorie mich trug, denn ich war regelmäßig im Werbefernsehen zu sehen. Coca-Cola hatte einen Wettbewerb ausgerufen. Gesucht wurde der Weltmeister von morgen. Es hieß zwar, sie hätten auf sämtlichen deutschen Fußballplätzen die Top-Talente gesichtet, um ihre Kandidaten zu finden, aber wahrscheinlich haben sie einfach bei den großen Clubs gefragt, wer sind bei euch die besten Spieler? 6 Jungs wurden ausgewählt, von Bayern allein 3. Neben mir war auch noch Tobi Thalhammer dabei, der später Politiker und Schlagersänger wurde. Wir 6 mussten ins Bavaria Filmstudio und dort unseren besten Trick vorführen. Heute würde man sagen, unseren Signature-Move. Das wurde dann aufgezeichnet. Ich habe den Ball auf dem Kopf jongliert. Die glorreiche Idee kam von meinem Papa. Der fand, dass ich das besonders gut konnte. Unsere Jongliererei kam dann tatsächlich in den Werbespots. Coca-Cola hat die 6 Kandidaten wochenlang präsentiert. Die Zuschauer konnten ihren Favoriten auswählen. Sascha oder Tim oder Selçuk oder Frank oder Tobi oder mich. Der kleine Thomas war ich im Werbefernsehen. Weizenblond, grünes Trikot, Zahnlücke. Gerade 52 von 54 Saisontoren für den VfB Fürstinning gemacht. Weil ich zu der Zeit unbesiegbar war, war ich auch bei diesem Wettbewerb unbesiegbar. Die Zuschauer haben mich tatsächlich gewählt. Ich war also der Weltmeister von morgen. Und dann absoluter Höhepunkt meiner frühen Popularität, wie ich im Fernsehen vom neuen Bundestrainer Berti Vogt die Trophäe entgegennehme. Folgender Dialog ist überliefert und bei YouTube immer noch nachsehbar. Brauchen Sie nicht nachschauen, ich erzähle Ihnen hier alles. Berti Vogt. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen tollen Pokal von Coca-Cola gewonnen. Ich? Danke. Vogt. Und ich nehme dich sogar mit nach Portugal zum Training der deutschen A-Nationalmannschaft. Ich, klasse. Papa und ich sind also kurz danach tatsächlich in den Flieger gestiegen, in München-Riem damals noch und nach Lissabon geflogen. Zum Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal im Estádio da Luz. Ein Coca-Cola-Manager war extra für uns zuständig, Betreuer und Reiseleiter zugleich. Franz Josef Groß ohne Brink hieß der Mann. Den Namen werde ich nie vergessen. Bei uns in Forstinning gibt es keine Koppelnamen. Dass jemand so heißen konnte, hat mich schwer beeindruckt. Der Name Franz Josef Groß ohne Brink klang für mich schon fast nach weiter Welt. Papa und ich waren in dieser weiten Welt in vertauschten Rollen unterwegs. Auch dafür hatte mein Talent gesorgt. Nicht der Erwachsene nahm das Kind mit auf die große Fahrt. Ich war es, der ihn mitnahm. Aber das war egal, denn für uns beide war das Ganze eine Riesenerfahrung. Etwas komplett Neues für einen großen und einen kleinen Menschen vom Land. Am Meer sein. Wir waren auch beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Da durfte ich vor den Journalisten nochmal jonglieren. Immer den Ball schön mit dem Kopf in der Luft halten. Mein Bruder zu Hause wollte unbedingt ein Trikot von Rudi Völler. Und ich weiß nicht mehr, wer sich zu fragen getraut hat, mein Vater oder ich. Jedenfalls haben wir das gekriegt. Völlers Trikot mit der 9. Die Namen waren damals noch nicht mit aufgedruckt. Das Trikot gibt es immer noch und das sieht immer noch aus wie neu. Ich habe tatsächlich öfter an meinen Sieg bei diesem Wettbewerb gedacht, als ich Jahre später bei der Weltmeisterschaft 2006 in den Kader berufen wurde. Mit etwas Glück hätten die bei Coca-Cola sich als Propheten erwiesen, beziehungsweise die Zuschauer, die damals abgestimmt hatten. Der kleine Thomas, ihr Weltmeister von morgen 1990 gekürt, durfte tatsächlich 2006 bei der Weltmeisterschaft mitspielen. Wurde aber nicht Weltmeister, nur WM-Dritter. Nicht alle Versprechen werden wahr und auch nicht alle Befürchtungen. Ich hatte früh gelernt, dass ich die Kraft haben könnte, das Paradies zu beschädigen, in dem ich aufwuchs. Und zwar mit meinem linken Fuß. Ich fürchtete später noch einmal um dieses Paradies. Es war der Moment, als ich meinen Eltern von meiner Homosexualität erzählen wollte oder musste. Das Interview in der Zeit würde bald rauskommen. Sie sollten davon nicht überrascht werden. Sie sollten es vorher wissen. Das war ich ihnen schuldig. Ich wusste nicht, wie meine Eltern reagieren würden. Ich wusste aber, wie man in Forstinning und Eversberg über Schwule auch schon mal redet. Mal so gesagt, in ein oberbayerisches, katholisch geprägtes Paradies passten sie nicht unbedingt rein. Ich kannte nur einen, über den erzählt wurde, er wäre schwul. Man hat über diesen Mann gesprochen, man hat nicht mit ihm gesprochen. Es gab diese Berührungsängste, denn Schwulsein war damals, draußen auf dem Dorf, eine Form der Andersartigkeit, die nicht akzeptiert wurde. Maximal wurde sie toleriert. Ich wusste nicht, wie meine Eltern reagieren würden, aber ich musste damit rechnen, nicht mehr alles in der Balance halten zu können. Und das war neu. Davor hatte ich Angst. Ich hatte meine Eltern in ein Restaurant eingeladen. Mein ältester Bruder war auch dabei. Der wusste lange Bescheid. Das Essen kam, ich trank ein Bier dazu und gleich noch eins. Ganz nüchtern konnte ich das nicht über die Lippen bringen. Mein Vater hatte tatsächlich keinen Schimmer. Ich brachte ihn auf die Spur, sehr vorsichtig. Irgendwann sagte er, aber das ist nicht das, was ich jetzt denke, oder? Und ich, doch Papa, das ist es. Wir sind erzogen, nicht anzuecken und nicht aufzufallen. Es sei denn, durch etwas allgemein Anerkanntes. Als Fußballprofi war ich durch Leistung aufgefallen. Aber jetzt musste ich ihm von meiner sexuellen Orientierung erzählen, von dem Interview. Ich musste ihn darauf vorbereiten, dass ich nach dem Coming-out maximal bekannt sein würde. Und zwar nicht durch eine Leistung, also etwas, das uns messen und in Tabellen eintragen kann. Ich würde anecken, aus der Masse herausstechen. Ich musste ihm erklären, dass es keine andere Möglichkeit gibt für mich und dass wir jetzt als Familie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Damit war es raus. Mein Papa hat dann ein paar Sätze losgelassen, die nicht so cool waren, aber ich war auf alles vorbereitet. Meine Mama war, wie Mütter so sind, einfühlsamer. Für sie war das kein Problem. Jedenfalls gab sie mir das Gefühl, es sei kein Problem. Jeder kennt Aussprachen, nach denen die Welt anders ist. Man fiebert ihnen entgegen, dann entlädt sich alles und dann ist für einen Moment der Druck weg. Aber nur für den Moment. Das Ganze ist eine Scheinentlastung. Denn sobald der Druck weg ist, baut sich neuer auf. Wenn alle nochmal drüber geschlafen haben, wie fühlt sich die andere Welt dann an? Hat jeder darin noch seinen Platz? Und gesteht jeder dem anderen noch seinen Platz zu? Ich bin am Tag danach zu meinen Eltern gefahren. Da muten die Kühe, da schmatzten die Schweine, da plätscherte das Wasser im Bach hinterm Haus. Da war alles wie immer für die Tiere. Ich ging in die Küche. Alles okay? Fragte ich. Warum sollte nicht alles okay sein? Sagte meine Mutter. Wegen gestern. Ich wollte nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Was soll nicht in Ordnung sein? Es war, als hätte es den Abend vorher nicht gegeben. Dieses für mich so bedeutende Ereignis wurde gar nicht weiter erwähnt. Meine Eltern waren über Nacht übereingekommen, schweigend damit umzugehen. Sie hatten sich auf ein wortloses Einverständnis geeinigt. Vielleicht hätte ich mir in dem Moment mehr Empathie gewünscht. Andererseits, das war mir auch klar, konnte ich ihnen jetzt nicht noch mehr abverlangen, als ich ihnen schon abverlangt hatte. Meine Eltern sind später offenbar öfter auf das Interview angesprochen worden. Mein Coming-out wurde von vielen gelobt. Der Mut, die Offenheit und das Echo all dieser Reaktionen hat sich auch nach Vostinning weiter verbreitet und bis dorthin herumgesprochen. Sie werden gespürt haben, der Bub hat was Gutes gemacht. Das wird ja überall gesagt. Er ist aufgefallen, aber er ist positiv aufgefallen. Meinen Eltern war es eben wichtig, dass die anderen gut von uns denken. Und jetzt lernten sie, die anderen denken immer noch gut von uns. Ich habe mit meinen Eltern nicht mehr über diesen Abend damals geredet, nie mehr. Aber ich habe trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihnen. Wir sind uns nicht verloren gegangen. Manchmal gibt es Unausgesprochenes, das zwischen Menschen steht. Und manchmal ist einfach alles gesagt. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Thomas Hitzelsberger. Ich glaube, durch Ihre Lesung ist klar geworden, warum ich dieses Kapitel für besonders gelungen finde. Sie haben dieses Buch Mutproben zusammen mit dem Sportjournalisten Holger Gerz geschrieben. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn die Zusammenarbeit?
Naja, die war sehr gut, weil apropos Mut, ich war nicht mutig genug, das alleine zu machen. Eine Zeit lang dachte ich schon, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich das selber machen. Und dann kam die Erkenntnis, das wird nichts. Weil es soll ja dann auch gut werden, so dass ich mich wohlfühle und ich hatte den Anspruch an mich selber, dem konnte ich nicht gerecht werden. Also war die Auswahl des Co-Autoren extrem wichtig. Holger Gerz, den habe ich immer gerne gelesen. Ich kannte ihn ein bisschen, seine Texte über Fußball und auch der Blick auf das Geschäft. Das hat einfach zusammengepasst mit meinem Blick und ich habe ihn gefragt. Er war sehr beschäftigt und hat trotzdem zugesagt. Das war für mich ganz, ganz großartig. Und in diesen ganzen Gesprächen ging es halt nur darum, was ist eigentlich erzählenswert und was lassen wir weg? Und natürlich, wie weit wollen wir gehen? Also erzähle ich jetzt meine Fußballkarriere und das Coming Out oder maße ich mir auch an, gesellschaftspolitische Dinge nochmal aufzugreifen und anzusprechen? Das haben wir dann gemacht, weil wir auch gerade in dem Bereich uns sehr ähnlich sind. Und das war immer ein großes Vergnügen, mit ihm zu sprechen und auch keine harte Arbeit, also für mich jetzt keine harte Arbeit, in der Art, was am Ende deinem Buch vorkommt, ja.
Was mich so beeindruckt hat, ist das Reflexionsniveau Ihres Textes. Zum Beispiel, wenn Sie darüber nachdenken, welche Parallelen es gibt im Sprechen über Depression mit dem Torwart, mit dem Sie gespielt haben, mit Enke, und dem Sprechen über die sexuelle Identität, über das Schwulsein. Wo liegen denn diese Parallelen und warum sind diese Bereiche Depression, Schwulsein, Lesbischsein, Queerness so lange im Profifußball ein Tabugebiet gewesen?
Also ich habe es immer auch vermieden, beides direkt zusammenzubringen, zu sagen Depression oder auch die Homosexualität, weil das kann schon auch gefährlich sein. Es ist in der Tat so, das ist kein Geheimnis, dass Menschen, die homosexuell sind, damit zu kämpfen haben und durchaus auch krank werden dadurch oder eine Veranlagung haben, auch für eine Depression. Aber es immer in Verbindung zu bringen, das wollte ich nicht. Was schon eine Parallele ist, dass es etwas ist, worüber man eigentlich nicht spricht, weil es einen vielleicht angreifbar macht. Also eine Depression, darunter zu leiden im Profisport, ist immer so eine Form der Schwäche, die man nicht zugeben will, weil man ja unter Druck Leistung bringen muss. Und wenn man plötzlich an Depression erkrankt, ist man nicht mehr leistungsfähig und das darf nicht auffliegen. Und die Homosexualität war lange Zeit in meinem Bewusstsein so auch etwas, damit ist man erpressbar. Und das will ich nicht, das brauche ich nicht. Das ist etwas, wo Und nicht immer nur weniger gut gebildete Menschen. Ich glaube, alle, das zieht sich durch alle Schichten, wo Menschen glauben, jemanden fertig machen zu können. Und wenn man in einer Gesellschaft ist oder in der Kabine, in der Fußballkabine, dann habe ich das halt mitgekriegt, dass Homosexualität als Schwäche ausgelegt werden kann. Da kann man jemanden echt fertig machen. Ich habe Dinge erlebt in so einer Fußballkabine, die sind extrem unangenehm. Man sucht sich die Schwächeren raus. Wir erleben das ja oft in der Schule, wenn man aufwächst. Wenn jemand raussticht aus der Masse, dann kann das echt ungut sein. Das habe ich in der Kabine erlebt und ich wollte nicht durch die Homosexualität der werden, den sich die Leute rauspicken. Das passiert ja alles im geschlossenen Raum. Ich hatte keine Angst vor der Öffentlichkeit, vor der Presseberichterstattung oder vor den Fans, sondern dieses wirklich in der Kabine, da wo keine Kamera drin ist, wo ein paar dabei sind, die sagen, ich habe keinen Bock auf den. Ich will nicht mich umziehen mit einem schwulen Kollegen, will ich nicht. Und das ist so unangenehm, das war für mich die größte Hürde.
Einer meiner Lieblingssätze vom Schweizer Schriftsteller Max Frisch beschreibt die Erfahrung, wie es ist für einen Schriftsteller, eine Buchmesse zu besuchen. Der sagt, es sei so wie ein Pferd auf einem Pferdemarkt, das die Sprache der Pferdehändler versteht. Und das hat mir immer sehr eingeleuchtet. So musste ich das anfühlen, ja. Und Sie haben in Ihrem Buch einen wunderbaren Satz, der lautet, der Transfermarkt für Fußballspieler sei ein digitaler Viehmarkt mit echten Menschen. Da fiel mir natürlich dieser Max-Frisch-Satz ein. Wie haben Sie sich auf diesem Viehmarkt gefühlt? Wie ist es Ihnen da ergangen? Denn Sie wurden ja gelegentlich transferiert.
Ja, für viel zu wenig Geld. Mein Marktwert war so gering, das war natürlich ernüchternd. Das habe ich gar nicht so schlimm empfunden, gerade nicht in der Anfangszeit, weil wenn ich Teil des Geschäfts bin, das war immer mein Traum, Profi zu werden. Und dann geht es da um Transfersummen. Ich glaube, ich wurde nie für Geld transferiert, ich war immer ablösefrei. Aber egal, dann war das kein großes Problem. Es wurde nur am Ende schwierig, als ich gemerkt habe, ich unterschreibe einen Vertrag bei einem Verein und dann sag mal 2, 3, 4 Jahre oder sowas. Dann wechselt der Sportchef in dem Verein und der Nächste will dich nicht mehr haben, obwohl du einen gültigen Vertrag hast. Dann wollen dich die Leute loshaben. Und dann geht es immer sehr schnell. Und dann bin ich so in einem Halbjahres- oder Jahresrhythmus immer gewechselt. Und das ist dann schon unangenehm. Du wirst rausgerissen aus deiner Umgebung, hast dich vielleicht sogar noch wohlgefühlt und musst wieder woanders hingehen. Und dieses immer weiterziehen ist schon unangenehm. Und keine Sorge, ich brauche jetzt kein Mitleid. Ja, in dem Bereich verdient man viel Geld, dann ist es schon ein guter Trost. Aber Bindungen zu Menschen sind halt auch was wert und die gibt man dadurch dann auf und dann ist dieses Geschacher um Spieler und das ist jetzt noch viel schlimmer geworden und ich bin immer noch Teil des Fußballgeschäfts. Ich erlebe das mit, gerade wie weltweit Talente transferiert werden. Da will ich nicht immer davon sprechen, dass die Clubs immer nur das Wohl des Spielers im Blick haben und es ist schon echt seltsam, aber so ist der Betrieb und ich würde auch mal behaupten, dass die meisten Spieler, solange sie in dem Fußball-Profi-Business sind, auch ganz froh sind, dass sie dann noch mittransferiert werden. Wenn man nämlich nicht mehr mittransferiert wird und drunter ist, dann ist es noch schlimmer.
Die Erfahrung des Aussortierts werden ist Ihnen also nicht erspart geblieben. Das war so beim VfB Stuttgart, trotz Meisterschaft, das war so bei Lazio Rom. Was macht es mit einem?
Also eben, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn einer bestimmt, der Trainer sagt, der kann mich nicht mehr gebrauchen und der Sportdirektor will jetzt einen transferieren, dann ist es das eine. Aber wenn man halt nicht mehr zum Zug kommt, dann ist es auch immer so, ich bin nicht mehr gut genug. So ein Eingeständnis an sich selber. Das war schwieriger für mich zu akzeptieren. Und in dieser Phase ging halt so mein Eingeständnis der Homosexualität dann los. Und dann hat sich so viel vermischt und ich dachte so, ich muss auch irgendwie weg. Jetzt bin ich gerade lange in Stuttgart. Also ich wäre gerne noch ein halbes Jahr geblieben. Aber langsam wird's unangenehm. Ich muss zu viele Fragen beantworten, warum ich immer noch alleine bin, warum ich jetzt keine Freundin habe. Und dachte, wenn ich jetzt mal woanders hingehe, dann ist das vielleicht mal leichter, weil dann kannst du mal ein halbes Jahr, Jahr lang irgendwie sagen, fühle mich gerade wohl allein. Und dann war Lazio aber so nach kurzer Zeit, nach ein paar Wochen, komplettes Desaster. Weil der Trainer, der mich verpflichtet hat, der mir suggeriert hat, du bist der Spieler, den ich haben will. Dann dachte ich, ich spiele jetzt ein halbes Jahr und habe wieder sportlichen Erfolg. Dann passt es, dann kann ich vieles übertünchen. Und der Trainer wurde nach dem ersten Spiel, nachdem ich da war, rausgeworfen. Dann kam ein neuer Trainer und der konnte mit mir gar nichts anfangen. Und dann war ich quasi nach wenigen Wochen auf dem Abstellgleis, bin in Rom, konnte die Sprache noch nicht richtig und war halt komplett raus. Da war ich sehr einsam und das hat wehgetan. Und dann schon wieder der Gedanke, bin ich im Sommer jetzt bei der WM in Südafrika dabei oder nicht?
Sie waren aber da Teil des Kaders der deutschen Fußballnationalmannschaft und Sie hatten, das beschreiben Sie im Buch, den unbedingten Willen, sich auf ein Fitnessniveau zu bringen, wie es noch nie da war, einfach um so zu glänzen, dass der Bundestrainer gar nicht an ihnen vorbeigehen kann.
Genau, also ich war noch im Kader der Nationalmannschaft, das war das letzte halbe Jahr vor der WM in Südafrika. Ich habe eigentlich noch die Spiele gemacht und dachte, okay, im Sommer fährst du zur WM, aber in diesem Halbjahr muss ich ja bei Lazio Rom auch noch spielen, relativ regelmäßig, aber habe gemerkt, ich komme nicht mehr zum Zug. Also muss ich topfit sein, habe im Hotel, im Fitnessstudio, auf dem Laufband, ich habe Intervallläufe gemacht, ich habe Vollgas gegeben, um einfach bereit zu sein für die WM im Sommer. Habe es aber gehasst, am nächsten Tag in der Früh ins Training zu gehen, weil ich konnte mich nicht mehr zurechtfinden in der Kabine, ich habe nichts verstanden, ich wusste, der Trainer braucht mich nicht mehr und ich wollte da nicht mehr sein. Das war echt so, ich bin durch mit der Nummer. Aber ich wollte mir nicht eingestehen, dass es nicht mehr reicht für die WM, ich wollte eigentlich immer noch zur WM und das war halt eine Katastrophe, wenn du auf dem Laufband bist und dann von 16 auf 17, 18 km/h 3 Minuten läufst und alles raushaust und denkst, eigentlich kannst du im Sommer erstmal in Behandlung gehen und nicht mehr zur WM fahren, weil ich hätte der Mannschaft da gar nicht mehr helfen können. Aber dann zu wissen, wenn ich da nicht dabei bin, dann war's das, dann ist meine Karriere, dann geht's runter. Und genauso ist es gekommen. Und das zu kapieren, zu merken, jetzt geht meine Karriere im Bach runter und ich schleppe hier gerade was mit mir rum, was zunehmend, wie ich es vorher gesagt habe, mit den Schweiß aus den Poren treibt. Also ich saß wirklich so da beim Essen und habe angefangen zu schwitzen. Und das kann man halt nicht mehr kontrollieren. Und dann diese Scham, und dann gingst du diese Scham und denkst so, ich muss hier raus. Ich muss hier echt raus. Aber man kann nicht weglaufen. Wie erkläre ich das denn den Leuten, wenn ich jetzt eines Tages ins Auto mich setze und nach München fahre und sage, Leute, ich komme nicht mehr zurück. Das geht nicht, weil alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Das war unangenehm.
Sie beschreiben sehr detailliert in Ihrem Buch Mutproben den langen, langen Weg zu dem dann berühmten Zeitinterview mit Caroline Emke und Moritz Müller-Wirth. Warum hat es so lange gedauert? Warum gab es da so viele Stationen, bis der Text dann erscheinen konnte? 2014 ist er erschienen, das Interview mit Ihrem Coming Out.
Ja, 2010 hat dann schon, so wie ich es gerade beschrieben habe, einiges verändert bei mir. Es war dann in dem Sommer irgendwie eine Erleichterung, dass ich nicht mehr zur WM gefahren bin, weil ich aus dem Fokus raus war. Und dann war ich schon in den ersten Anzeigen so, ich muss mit Fußball aufhören. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich glaube, ich bin schwul bis zu, ich bin's wirklich. Ich muss es mir eingestehen. Und was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich nach London gewechselt, zu West Ham. Und das war nochmal kurz so, cool, England, da fühle ich mich wohl. London, großartige Stadt, West Ham, cooler Club. Da geht nochmal was. Jetzt kann ich anfangen nochmal, also von vorne. Und dann habe ich mich sofort verletzt. Dann habe ich ein halbes Jahr raus. Und in diesem halben Jahr bin ich dann zur Reha gegangen. Und dann habe ich gesagt so, und jetzt muss ich mein Leben verändern. Habe angefangen, mit den ersten Leuten zu sprechen über meine Homosexualität. Habe gesagt, es ist so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich die ersten Menschen kennengelernt, mich offenbart. Und dann war halt klar, okay, ich will jetzt noch Fußball spielen, aber ich will das auch angehen. Ich will im Privaten drüber sprechen. Und dann war schon irgendwie auch klar, okay, ich bin einer von denen, über die spekuliert wird oder wurde. So, da muss doch schwule Fußballer geben. Okay, ich bin einer. Und dann war immer die Vorstellung, wenn ich das öffentlich mache, dann macht ihr es in so einem Zeitungsinterview. Das war halt so der normale Weg, war meine Vorstellung. Und da habe ich ein Jahr später mit Moritz Müller-Wirth das erste Mal gesprochen. Ich kannte ihn damals schon, habe ihm vertraut und war der Überzeugung, dem, wenn ich das erste Mal sage, der schreibt es nicht sofort auf und geht an die Öffentlichkeit, sondern der macht es mit mir vernünftig. Und genauso war es. Der hat dann, nachdem ich ihm das erzählt habe, gut zugehört und gesagt, dann machen wir ein Interview. Aber du musst natürlich schon noch die Rat holen, also von einem Medienanwalt, weil das sagt man nicht einfach so.
Und dieser Medienanwalt hat ihm sofort gesagt, lass den Scheiß bloß bleiben.
Ja, genau. Also ich habe mit mehreren Leuten da gesprochen und habe schon gemerkt, bei vielen war es, oh, ist ja okay, aber das musst du jetzt nicht gleich öffentlich machen. Die Reaktion gab es auch. Dann viele so, was heißt das jetzt? Kannst du überhaupt noch weiter Fußball spielen? Und dann habe ich auch den Rat befolgt, ich gehe zu einem Medienanwalt. Und ich bin zu ihm hin, habe gesagt, passen Sie auf, ich möchte mich öffentlich outen, das muss jetzt ausgesprochen werden, ich fühle mich gut, spiele jetzt gerade noch in Wolfsburg, ich bin dann nach Wolfsburg gewechselt und das mache ich so und so. Und dann hat er gesagt, machen Sie, was Sie wollen, aber reden Sie nicht öffentlich darüber. Sie werden es nicht aushalten. Der hat mir eine Stunde lang den Kopf gewaschen und hat gesagt, Sie reden nicht darüber.
Aber welche Konsequenzen hat er Ihnen an die Wand gemalt?
Dass ich, ja, also A, dass es gar nicht notwendig ist, darüber öffentlich zu sprechen und er hat,
für Sie nicht oder für die Welt nicht?
Ich dachte lange Zeit, er hat ein Problem damit. Das war sein persönliches Problem. Das war so meine Erklärung, weil ich war schon beleidigt. Weil ich bin die Tür reingegangen, so selbstbewusst wie jetzt hier, wie ich sitze, und bin rausgegangen, ganz, ganz klein. Und dann habe ich auch zu Moritz gesagt, ich glaube, der ist homophob, der Typ. Aber er ist halt ein Profi. Und der hat viel besser einschätzen können, dass ich echt nicht bereit war. Ich meine, das hätte mich wirklich erschlagen und das hat er gesehen. Und daher ist heute, blicke ich da drauf so, ich glaube immer noch nicht, dass er sich in der Gesellschaft von homosexuellen Menschen sehr wohl fühlt, aber es war auch ein professioneller, guter Rat von ihm. Ich war nicht bereit. Das hätte mich damals erschlagen, weil es eher so der erste Impuls war, oh, jetzt muss es raus und jetzt muss ich die Welt überraschen und nicht, Moment mal, was hat man noch zu bedenken und so.
Aber Thomas Hitzelsberger, das interessiert mich jetzt natürlich sehr. Im Abstand von 10 Jahren, wie ist denn da Ihr Resümee? Also wer mit dem Teufel Suppe essen will, braucht einen verdammt langen Löffel? Oder was würden Sie Menschen in einer vergleichbaren Situation heute raten?
Also ich bin sehr froh, dass ich gewartet habe, weil ich wollte dann alles haben. Also erstmal so dieses, ich bin halt glücklich, ich habe es mir jetzt eingestanden, ich habe den wichtigsten Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld erzählt, was Sache ist. Und jetzt muss es die Welt wissen und jetzt möchte ich eine Veränderung herbeiführen im Fußball und vielleicht in der Gesellschaft. Und da muss ich einfach erkennen, das ist zwar nobel, aber das bringt nichts, wenn man sich selber beschädigt dadurch. Man muss sich die Zeit nehmen, bis man gefestigt ist, bis man weiß, dass man sehr, sehr stabil ist, dass man ein stabiles Umfeld hat, das einen auch mal, wenn es schief läuft, auffängt. Und das war notwendig und so war bei mir jetzt heute eine Nachbetrachtung, ist es wirklich richtig, mir geht's gut, ich habe nichts, worüber ich mich ärgern muss. Und würde aber nie sagen, dass es auf jeden so zutrifft. Ich habe dann mit dem Buch, das war dann halt meine Intention, weil bis dahin habe ich Bücher gelesen, ich habe die Geschichten anderer gelesen, denen es auch so ergangen ist. Und jeder hat so seinen Weg, dann da durchzukommen. Ich habe dann auch online, gibt es eine Plattform, die heißt It Gets Better. Menschen, die Videos hochladen, die auch sagen, sind schwul oder lesbisch oder transsexuell und hatten massive Probleme. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich meine Geschichte aufschreibe in dem Buch, dann kann jeder, der das will, das lesen und vielleicht für sich was rausziehen und dann einen gangbaren Weg finden, wie man irgendein glückliches Leben führt. Weil ich habe auch eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mir dachte, das geht nie. Ich kann nie glücklich mit einem Partner zusammenleben. Das war für mich undenkbar, so wie ich aufgewachsen bin. Ich dachte, das läuft nicht. Was mache ich jetzt? Und daher ist es, glaube ich, einfach nur, soll es eine Hilfestellung sein für Menschen, die denken, oh, ich bin auch gerade da, wachse so und so auf, eigentlich geht's nicht. Aber wenn der das hingekriegt hat, dann kriege ich es vielleicht auch hin.
Also Sie wurden einerseits gefeiert von den Medien, aber es gab natürlich auch sofort einen unglaublichen Backlash, der bis heute noch anhält. Also wenn irgendjemand mit einer Regenbogenbinde aufläuft und dann nicht Weltmeister wird, dann findet sich immer noch ein AfD-Politiker, der sagt, schaut ihr diese Woken-Idioten an, Haltung zeigen, aber nichts auf dem Platz können.
Ja, ganz viel hat sich verändert, weil ich es vorher gesagt habe, weiß nicht, wie politisch wir jetzt werden. Viele Jahre, finde ich, hat sich einiges verbessert. Hier in Deutschland, die Regenbogensymbole haben so zugenommen, dass ich einfach gemerkt habe, hey, es wird immer besser. Jeder, der sich engagiert, der sich für Minderheiten einsetzt, das bewegt was, das hilft. Und jetzt fliegt es wieder einem um die Ohren, wenn man sich, glaube ich, für Minderheiten engagiert, ist es nicht mehr so, dass man nur noch Applaus kriegt, sondern es gibt halt immer mehr Menschen, die sagen, es reicht. Wir brauchen eure woken Reden nicht mehr, ist jetzt zu viel geworden. Und ich muss mich auch immer überprüfen, wie viel ist zumutbar? Bei der WM in Katar habe ich mich auch exponiert, das war meine feste Überzeugung, es ist meine Pflicht als Kommentator bei dieser WM, darauf aufmerksam zu machen, dass Arbeiter, die dort Stadien bauen, ausgebeutet werden und wie schlimm das ist. Und jetzt ist immer die Frage, wie erreicht man eigentlich sein Ziel? Wie hilft man den Menschen wirklich? Und da ist sicherlich nicht alles richtig gewesen im Kontext dieser WM. Nur, ich will keine Ruhe geben. Ich will nur mal sorgfältig abwägen, wann ist es zu viel. Ich will nicht jeden Tag rumlaufen und den Leuten erklären, dass ich schwul bin. Das hilft niemandem mehr weiter. Sondern nur noch für Minderheiten einstehen, wenn man es auf die absieht. Nur permanent die Regenbogenfahne zu hissen, meine ich, ist auch nicht zielführend, aber ich werde immer mein Wort dafür ergreifen, wenn es meines Erachtens zielführend ist.
Am 11. Dezember dieses Jahres wird die Entscheidung getroffen, ob die Weltmeisterschaft im Männerfußball 2034 nach Saudi-Arabien gegeben wird. Jeder denkende Mensch kann doch nicht anders als Bröckelkotzen angesichts der Vorstellung, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land stattfindet, das Oppositionelle selbst im Ausland, im Exil, hinrichten lässt von seinem Geheimdienst, wo Menschen, die schwul, lesbisch, queer sind, mit der Todesstrafe bedroht werden, wo jede Art von politischer Opposition unterdrückt wird. Warum gebt ihr sie nicht gleich nach Russland?
War sie ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist ja das Perverse an dem Fußballgeschäft, dass es da so offensichtlich ist, dass es ausschließlich ums Geldverdienen geht und manche halt versuchen, irgendwie ihr Gewissen reinzuwaschen. Das funktioniert halt nicht mehr. Nur ist bei dieser Thematik mit Saudi-Arabien ist es viel komplizierter geworden, weil wir ja selbst, die Bundesregierung ja auch irgendwie Geschäfte machen muss mit Saudi-Arabien. Fußball wird dann immer ganz vorne hingeschoben und dann müssen die alles richten. Und das ist so kompliziert geworden, dass ich keine einfache Antwort drauf habe. Vielleicht wird es besser 2034, dass wir einen Weg finden, mit Saudi-Arabien als Gastgeber irgendwie so umzugehen, dass es für alle erträglich ist. Es ist aber die WM 2022 in Katar. Sowas, glaube ich, will keiner mehr erleben. Und das habe ich auch gemerkt als Kommentator dieser WM. Wir haben das kritisiert, ich habe das kritisiert. Und Fußballzuschauer, die da einschalten, wollen das irgendwie nicht. Also die wollen unbelastet Fußball schauen dürfen.
Spaßbremse Hitzlsperger.
Ja, so. Und da muss ich irgendwie einen Weg finden, das halt zusammenzukriegen. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich finde, wir haben eine Verantwortung, das anzusprechen. Ich habe jetzt zuletzt zwei Dokus gesehen über Mohammed bin Salman, also über Saudi-Arabien, was da gerade los ist.
Ein lupenreiner Demokrat.
Und genau so, es gibt so Undercover-Videos aus Lagern, wo Menschen, die einreisen nach Saudi-Arabien, keinen Aufenthaltsstatus haben, was da los ist. Das ist unfassbar, wie es dazugeht. So. Das will aber jetzt, glaube ich, bei uns gerade keiner hören. Es ist wirklich so. Die Leute haben irgendwie andere Sorgen und wenn man das wieder auf den Tisch bringt in Verbindung mit Fußball, sagen sie, hört doch bloß damit auf. Die anderen regen sich doch darüber auch nicht auf. Und es ist so ein schwieriger Spagat, dass ich nicht weiß, was ich in 2034 mache und wie ich darüber rede. Es gibt nur irgendwie schräge Entwicklungen.
Vielen Dank. Ein Spiel hat 90 Minuten. Eine Lesung, ein Gespräch über ein Buch sollte nicht ganz so lange dauern. Deshalb machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Ich sage vielen, vielen Dank, Thomas Hitzlsperger. Ihr Buch, zusammen mit Holger Gerz verfasst, ist im Verlag Kiepmeuer & Witsch erschienen. Und ich sage unserem Publikum hier im Messer und Messmer im Malersaal in Baden-Baden, danke für Ihr Interesse. Guten Abend.
Dankeschön. Danke.
Dennis Scheck war das im Gespräch mit Thomas Hitzlsperger, ein Mitschnitt vom 10. November 2024.